Hi Nun in der Bayerischen Landesvertretung. Heute Mittag pünktlich um 12 kürte Markus Söder CSU, Friedrich Merz CDU zum Kanzlerkandidaten der Union. Damit ist der Bundestagswahlkampf eröffnet und das Ringen mit der Bayerischen Schwesterpartei um die Nummer 1 vorerst beendet. In den Umfragen liegt die Union als Partei seit Monaten vorne. Als Person ist Friedrich Merz allerdings lange nicht so beliebt. Das hat er dann wiederum gemein mit Olaf Scholz, dessen Beliebtheitswerte allerdings noch schlechter sind. Der Oppositionsführer macht sich nun bereit für den Kampf ums Kanzleramt. Ein Mann will nach oben. Wofür steht Friedrich Merz? Unser Thema heute.
Phoenix-Runde. Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich.
Als Markus Söder und ich vor 2,5 Jahren unsere gemeinsame Arbeit begonnen haben, haben wir uns gegenseitig fest versprochen, dass sich 2021 nicht wiederholen darf, dass wir zu neuer Geschlossenheit finden müssen, dass CDU und CSU wieder besser zusammenarbeiten müssen, als dies vorher der Fall war. Und dieses Versprechen lösen wir mit dem heutigen Tag ein.
Ja, die Union hat sich entschieden. Herzlich willkommen aus Berlin und das sind meine Gäste. Daniel Goffert ist Chefreporter Europa für die Wirtschaftswoche in Brüssel. Er hat aber gemeinsam mit Jutta Falke-Ischinger eine Biografie über Friedrich Merz veröffentlicht. Daniel Brössler ist leitender Redakteur in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, zuständig auch fürs Kanzleramt und er hat ein Buch geschrieben über Olaf Scholz, die Krisen und die Kriege. Und zugeschaltet aus München ist Anna Klaus. Sie leitet das Ressort Meinung und Debatte des Spiegel und sie ist Autorin des Sachbuchs Söder, die andere Biografie. Und Helene Probowski ist bei uns, stellvertretende Chefredakteurin von Table Media. Ihr Buch heißt Die Fehlbaren, beschäftigt sich mit der mangelnden Fehlerkultur in der Politik. Aber eigentlich müssen Sie jetzt ein Buch über Habeck schreiben. Wir haben jetzt eins über Scholz, Söder und Merz. Das fehlt dann noch, Frau Probowski, oder? Also drei Biografen und jemand, der sich intensiv mit der Fehlbarkeit beschäftigt in der Politik. Herr Goffert, es hieß ja immer, die Union trifft im Spätsommer dann ihre Entscheidung zur Kanzlerkandidatur. Es sind spätsommerliche Temperaturen hier in Berlin. Trotzdem, war das heute eine Überraschung?
Das war meiner Meinung nach eine Überraschung. Es hieß ja, wir machen das nach den drei Landtagswahlen. Also Brandenburg hätte man eigentlich noch abwarten können. Aber ich glaube, Hendrik Wüst hat dann mit seiner Entscheidung, die er dann am Montag bekannt gegeben hat, eben nicht für die Kanzlerkandidatur zur Verfügung zu stehen, eine Dynamik in die Geschichte gebracht. Er hat, glaube ich, dann damit Markus Söder unter Druck gesetzt, weil er musste dann auch reagieren, sonst wäre er sozusagen derjenige gewesen, der hinten runtergefallen wäre. Es gab ja auch Leute, die schon gesagt haben, der Söder hat sich mit dem ganzen Taktieren um diese Kanzlerkandidatenfrage verzockt. Er hat es einfach ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben. Und die Mahnung von Hendrik Wüst, dass sich 2021 nicht wiederholen darf, das war, glaube ich, auch nochmal der letzte Fingerzeig in Richtung Bayern, sich jetzt doch mal allmählich mal wieder einzuordnen.
Das hat Merz ja heute auch nochmal betont. Also, Frau Klaus, der CSU-Chef Söder hat jetzt ja nochmal ganz klar die Einigkeit da heute Mittag betont. Ich bin fein damit, klingt irgendwie, ja, ist eigentlich ein merkwürdiger Satz, finde ich. Aber er hat ja vorher immer gesagt, dass er auch als Kanzlerkandidat bereitsteht. Also, wie erklären Sie sich jetzt den Schritt von Markus Söder?
Wahrscheinlich war es so eine Art Notwehr und es war aber auch die pure Vernunft und wahrscheinlich schon auch der Auftritt von Hendrik Wüst gestern, der natürlich mit dem Finger nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich klar nach Bayern gezeigt hat und einfach klar gemacht hat, dass die CDU geschlossen hinter ihrem Kandidaten, hinter Friedrich Merz steht und dass sie von Markus Söder erwarten, sich einzureihen. Und ehrlich gesagt war ich ein bisschen überrascht, wie schnell sich dann Markus Söder eingereiht hat, dass er dann gleich praktisch am nächsten Tag über Nacht, muss er ja dann offenbar mit Merz telefoniert haben oder eine kurze SMS ausgetauscht haben, muss das klar gewesen sein, okay, ich habe keine Chancen, mir bleibt nur die Niederlage einzugestehen, mich einzureihen und Friedrich Merz die Kanzlerkandidatur anzutragen. Und es gab einen Moment, da hat man so ein bisschen gemerkt, dass es ihm doch schwerfällt, nämlich ganz zu Beginn, als er der Erste war, der gesprochen hat. Und dann hat man gemerkt, wie er so richtig einmal einatmet und wieder ausatmet. Und dann hat er diesen Satz gesagt, Merz macht's, ich bin fein damit. Und dieses fein damit, ja, das fand ich auch so ein bisschen zu cool. Also da hat man auch vielleicht so ein bisschen rausgehört, dass er es so leicht auf die leichte Schulter vielleicht doch nicht nimmt.
Mhm. Frau Bobrowski, wie sehen Sie es mit dem Zeitpunkt? Und ist das auch schon jetzt so gedacht, naja, damit kann man auch in Brandenburg vielleicht noch irgendwo punkten?
Also nach unseren Recherchen war es so, dass Hendrik Wüst eigentlich auf den Termin von Söder und Merz reagiert hat und mitbekommen hat, da soll Merz gekürt werden von eigentlich Markus Söder. Und dann wollte Wüst der Sache zuvorkommen. Und also es ging um die Frage, wer ist jetzt eigentlich der Königsmacher? Und da wollte dann Wüst sagen, ich bin aus eigener Kraft, trete ich in die zweite Reihe, in Klammern, um dann irgendwann, also spätestens mal in 4 Jahren, oder dann wie auch immer, wieder in die erste Reihe zu treten. Also auch wieder ein, ja, ehrlich gesagt, ein mit sich selbst beschäftigter Haufen von eitlen Politikern, würde ich jetzt sagen, die dann aber bestimmt betonen, dass es ihnen um die Sache geht und nicht um die Person. Aber sei es drum, jetzt ist irgendwie immerhin ein Coup gelungen. In einer Woche hat die Union diese Frage geklärt, über die lang und breit diskutiert wurde, über die viele Journalisten viele Texte geschrieben haben. Jetzt ist es raus und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Also ich glaube, Brandenburg ist schon eingepreist. Da hat die CDU im Grunde schon akzeptiert, dass das wahrscheinlich nichts wird. Jetzt interessanterweise Interview Kretschmer-Woidke zusammen. Also das ist jetzt, glaube ich, wird keine große Rolle mehr spielen. Die Frage ist eher, schafft Markus Söder es, die Füße wirklich stillzuhalten? Hält er das durch? Wir erinnern uns alle daran, an die Interviews mit dem Nachtzug ins Kanzleramt und Ähnliches aus dem Jahr 2021. Also wie diszipliniert ist Markus Söder? Und wie diszipliniert ist die Union insgesamt, wenn nicht alles gut geht, was passieren kann?
Und wir wollen natürlich auch auf Olaf Scholz schauen, der bisher ja bei der SPD, von dem man ausgeht, dass er da weitermacht oder dass er weitermachen will. Und der sagt, es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist. Hat es Olaf Scholz jetzt leichter mit Herrn Merz?
Vermutlich hat er es tatsächlich ein bisschen leichter mit Herrn Merz. Zum einen schon deshalb, weil er sich auf Merz eingestellt hat. Die beiden sind sozusagen als Gegner ein eingespieltes Team. Sie haben die Beliebtheitswerte angesprochen. Da spielt man ein bisschen in derselben Liga. Das macht es natürlich für Scholz leichter. Er kann darauf verweisen, dass Merz keine Regierungserfahrung hat. Das sind alles so Dinge, auf die sich Scholz vorbereitet hat. Ich glaube, auch in der innerparteilichen Auseinandersetzung in der SPD wird es ihm jetzt ein bisschen helfen, weil man damit davon ausgehen kann, dass er mit Merz als Gegner besser fertig werden wird, als wahrscheinlich es mit Söder der Fall gewesen wäre. Das heißt, die Diskussion, kann er Kanzlerkandidat trotz der schlechten Wahlergebnisse und trotz der schlechten Umfragen bleiben, die wird jetzt wahrscheinlich, sollte es in Brandenburg bei der Landtagswahl nicht total schief gehen, wird sich wahrscheinlich für ein Weilchen beruhigen.
Wir haben jetzt gehört, dass weder Olaf Scholz noch Friedrich Merz also wirklich als Personen so beliebt, nicht so beliebt sind. Herr Goffert, warum ist denn Herr Merz also nicht so beliebt?
Er hat eine gewisse schneidende Schärfe in seiner Rhetorik. Das mögen viele Leute nicht. Er ist eben noch so der Typ des Angreifers. Das ist seine alte Rolle ja schon in Bonn gewesen als Oppositionsführer. Und er ist auch in einer Generation, wo man vielleicht auch ein bisschen härter aufgetreten ist, auch verbal härter. Und das ist etwas, was, glaube ich, heute vielleicht nicht mehr ganz so bei allen gut ankommt. Ich glaube, früher waren politische Debatten, die auch mit Streit und Schärfe ausgetragen wurden, beliebter. Heute ist man eher so ein bisschen, ich sag mal, zurückhaltender im Ton. Man mag jedenfalls diese Kämpfe bis aufs Messer rhetorisch gesehen nicht so gerne.
Aber Söder ist ja jemand, der auch angreift und der ist
ja beliebter. Ja, deshalb bin ich ja auch von wegen dieser Beliebtheitszahlen. Wenn Herr Söder nicht in Bayern auf einer Bühne stünde, sondern in Berlin auf der Bühne und man dann von allen Seiten auf ihn zielen würde, was ja dann geschehen wäre, wenn er Kanzlerkandidat geworden wäre, dann sähe das auch anders aus. Also man darf sich ja nicht irren, dass eben Markus Söder in Bayern ja vielleicht populär ist, aber in ganz Deutschland ist es schon so eine Sache. Also da bin ich mal ganz, ganz vorsichtig. Ein Bayer wird nur dann Kanzler, wenn er die 100-prozentige Unterstützung der CSU hat und die 150-prozentige Unterstützung der CDU. Und weder das eine noch das andere ist ja gegeben. Und deshalb hat er wahrscheinlich auch eingesehen, dass es für ihn keinen Sinn macht, das Ding nochmal zu versuchen.
Frau Klaus, hat sich Söder letztendlich verzockt?
Ja, die Frage ist schon, warum er überhaupt kandidiert hat. Also warum hat er nicht den Move gemacht, den jetzt Hendrik Wüst gemacht hat, nämlich einfach der Erste zu sein, der Friedrich Merz aufs Schild hebt, was ja auch eine vorteilhafte Position ist, weil dann ist man im Zweifel der Erste, der gerufen wird, sollte Merz doch scheitern. Diesen Joker hat jetzt Hendrik Wüst gezogen. Ja, so ein bisschen ist Wüst jetzt so die Kamala Harris der Union. Also sollte Merz scheitern, woran auch immer, aber seine Impulsivität ist ja legendär und der Wahlkampf ist noch lang. Also sollte er doch je nicht Kanzler werden, obwohl seine Umfragen wirklich sehr komfortabel sind, dann wäre, glaube ich, Hendrik Wüst der Erste, der dann gerufen würde und eben nicht Markus Söder. Und diese Chance hat Söder verspielt, indem er da vor 2 Wochen sich mal wieder im Bierzelt und dann später auch im Spiegel hingestellt hat und gesagt hat, also ich wäre bereit, wenn man mich bittet, dann würde ich mich nicht drücken. Das war ja klar, er will Kanzler werden und er hat, glaube ich, auch einfach noch dieses Trauma von vor 3 Jahren, wo er ja auch der populärere Mann war und seine Umfragen einfach besser waren. Und auch jetzt sind seine Beliebtheitswerte besser wie die von Friedrich Merz und auch die Beliebtheitswerte in der wichtigen Gruppe der jungen Wähler und auch bei den Frauen. Ja, da zieht er an Friedrich Merz vorbei und natürlich ist es hart für Markus Söder, das zu akzeptieren und zu sagen, obwohl ich der populärere Kandidat bin, komme ich nicht zum Zug, weil die 150%.
Weil niemand ruft aus der CDU, genau. Wir wollen noch mal kurz schauen auf Hendrik Wüst, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, der ja auf einmal sich erklärt hat und damit den Weg frei gemacht hat für diese Entscheidung von heute. Hendrik Wüst gestern Abend in Düsseldorf.
Natürlich gilt, ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist immer ein möglicher Kanzlerkandidat. Wer das große Land Nordrhein-Westfalen regiert, muss auch bereit sein, für unsere ganze Nation Verantwortung zu übernehmen. Das gilt auch für mich. Anders gesagt, man sollte niemals nie sagen.
Niemals nie. Also niemals nie, meinte er, glaube ich, Frau Bobrowski.
Naja, er hat schon ziemlich geschickt sich im Spiel, also er hat sich aus dem Spiel genommen, vorerst, um sich dann im Spiel zu halten, hat natürlich dieses ganze Verantwortungsbewusstsein. Ich mache jetzt hier nicht mit bei dem Ränkespiel, sondern ziehe mich raus in Verantwortung für das Land, für die Partei und so weiter. Hat er schon ganz gut gemacht, aber auch sehr, sagen wir, wenig subtil betont, dass er natürlich in Zukunft sich auch im Bund in verantwortungsvoller Position sieht. Und natürlich ist Hendrik Wüst nicht nur, weil er in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident ist, sondern weil er ja zu den Politikern in der CDU gehört, die gerade noch unter 50 sind und die, also so viele gibt es da ja nicht, Hoffnungsträger der Zukunft. Und dazu würde ich Hendrik Wüst auf jeden Fall zählen, der eben auch, Herr Goffert hat es gesagt, ganz anders ist als Friedrich Merz im Auftreten. Also die, Sie haben, oder Frau Klaus hat die Werte von Söder und Merz bei Frauen angesprochen. Eine Forsa-Umfrage hat ergeben, dass Friedrich Merz bei Frauen zwischen 18 und 29 nur 9% würden in Betracht ziehen, ihn überhaupt zu wählen. Das sind schon schwierige Ergebnisse und jetzt kommt es darauf an, wie Friedrich Merz diesen Wahlkampf meistert, auf welche Themen er setzt, wie hart er auftritt, weil natürlich, das ist ja die Lehre von Angela Merkel, die viermal gewonnen hat, Wahlen gewinnt man in der Mitte und indem man von beiden Seiten, aber auch aus dem linksliberalen Milieu Menschen an sich zieht. So. Mhm.
Aber war das jetzt eigentlich alles abgesprochen? Herr Wüst tritt auf und dann das, der Zeitpunkt? Oder Herr,
das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass dieser Auftritt von Wüst nicht zu verstehen ist ohne einen Rückblick. Also ein Rückblick auf 2021, da sind ja immer noch Wunden, also wie damals Söder mit Armin Laschet umgegangen ist. Wie das damals gelaufen ist.
Aber letztendlich hat Wüst davon profitiert, weil er wurde dann zum Ministerpräsident gemacht.
Aber als Nordrhein-Westfale hat er das natürlich noch in Erinnerung. Und dann die letzten Wochen natürlich, weil sich die Frage gestellt hat, was bringt das jetzt noch, dass Söder sich so in Stellung bringt. Und da glaube ich schon, dass Wüst dann gedacht hat, jetzt wollen wir es ihm mal zeigen. Und er wird nicht der Königsmacher sein, sondern das bin ich. Das war, glaube ich, noch mal ein deutliches Signal. Und es hat sich ja auch die Frage gestellt, man kann auf Umfragen verweisen, aber wie Söder geglaubt haben kann, ohne jedweden Rückhalt in der CDU, ohne dass er in den Landesverbänden dort gearbeitet hätte und dort Verbündete hätte, wie er zum Kanzlerkandidaten gekürt werden könnte, Das hat sich natürlich niemandem erschlossen. Und ich glaube, das war jetzt einfach auch noch mal die Quittung, wobei natürlich dann in die Zukunft gerichtet es ganz klar ist, dass sich Hendrik Wüst in Stellung gebracht hat.
Mhm. Aber nur, wenn Friedrich Merz verliert.
Nur, wenn Friedrich...
Glaubt ja niemand, wenn er gewinnt, dass er dann genau. sozusagen nach der Hälfte der Legislaturperiode so eine Art Kronprinz
ist. Aber er kann auch noch in 10 Jahren. Also, ne, ich meine, der hat einfach noch ein langes politisches Leben vor sich. 10 Jahre ist ein
langer Zeitpunkt. Also, ich meine, ich finde immer so diese Kronprinzenrolle, die man dem Wüst jetzt zumisst, die kommt möglicherweise in Betracht, wenn man Merz verliert, aber wenn er gewinnt, glaube ich nicht, dass Friedrich Merz dann Platz macht nach 2 Jahren für den Jüngeren.
Nee. Das muss ja nicht nach 2 Jahren, das kann ja dann auch nach
ja, bei dem nächsten. Ja, man muss es ja irgendwann einleiten.
Aber erstmal ist sicher, dass also nach menschlichem Ermessen heute sicher, dass Markus Söder nicht Bundeskanzler wird.
Das würde ich jetzt auch so sagen.
Ja. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht.
Sie haben mal geschrieben in Ihrem Buch, Herr Goffin, in der Biografie über Merz, das größte Risiko für Friedrich Merz bleibt Friedrich Merz. Wenn alles super für ihn läuft, dann haut er einen raus. Kurze Lunte, mangelnde Impulskontrolle. Also gilt das auch heute noch oder hat er was gelernt?
Er hat zweifelsohne gelernt. Also der Friedrich Merz von 2024 ist nicht der, der da im Oktober 2018 in die Bundespressekonferenz gekommen ist und verkündet hat, er wollte zurück in die Politik kehren und wieder CDU-Vorsitzender werden. Oder CDU-Vorsitzender werden. Also da hat er schon gelernt. Und die Lernkurve in diesen, naja, 6 Jahre sind es jetzt, 5,5, die ist schon sehr steil. Also man merkt schon, dass er sich am Ende doch ein bisschen beraten lässt, dass er ein bisschen vorsichtiger ist. Nicht bei den Debatten im Bundestag. Da wäre es, glaube ich, auch ein Fehler, wenn er da einbiegen würde. Aber es gibt da eine Statistik, die gerne übersehen wird, dass eben die meisten zustimmungspflichtigen Gesetze und die meisten Gesetze, wo auch die Union mitstimmen kann, auch mitgetragen worden sind. Also es ist ja nicht so, dass immer alles abgelehnt worden ist. Wenn man auf die Statistik schaut, gibt es schon meinem Eindruck nach eine relativ konstruktive Oppositionsarbeit, was auch erforderlich ist angesichts der Zeitenwende und der Umstände, die wir haben. Aber dass man in den Debatten natürlich dann die Klingen schleift, das ist, finde ich, normal. Es gehört auch dazu. Es ist auch seine Aufgabe als Oppositionsführer. Mhm. Aber er ist ein bisschen verbindlicher, vielleicht falsche Wort, aber er fällt nicht mehr ganz so volles Risiko, wenn er mal sich gehen lässt rhetorisch.
Also ich meine, er hat sich dann mehr im Griff.
Also, ja. Also er hat gelernt, das ist mein Eindruck. Mhm.
Jetzt ist ja die Frage, das eine ist der Oppositionsführer, das andere ist, der nicht so beliebt ist. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass die Union ja gut starke Zugewinne hat in den Umfragen, Frau Bobrowski. Wie sehr hat Merz die Union verändert, seit er Parteivorsitzender ist?
Naja, das stimmt schon. Die Union hat dazu gewonnen und gleichzeitig muss man sagen, bei der Performance der Ampel müsste die Union eigentlich, wenn sie ihren Job gut macht in der Opposition, bei 40% stehen. Also selbst bei diesem zerklüfteten Parteienspektrum. Eigentlich profitiert die Union relativ wenig von der ja wirklich eklatanten Schwäche der Ampel, wenn man jetzt auf die einzelnen Umfragewerte, aber auch auf die Wahlergebnisse im Osten, natürlich nicht repräsentativ ist, aber trotzdem eine SPD mit 7% in östlichen Bundesländern. Also insofern finde ich dieses hohe Lied auf die Union zu singen schwierig, ja, weil sie einfach nicht so klar, sie ist Nummer eins, aber
Und woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass sie dann nicht noch besser dasteht?
Das sind, glaube ich, Fragen, die in der Union auch viele umtreiben. Ich glaube, so eine ganz klare Analyse gibt es nicht. Aber es geht am Ende um die Frage, wie geht die Union mit dem Erbe Angela Merkels um? Und da ist natürlich, und da gibt es eben bestimmte Punkte. Und einer, der jetzt eben diskutiert wird, ist Zurückweisung an der Grenze. Das ist ja quasi ein Symbol. Angela Merkel war strikt dagegen. Und man kann jetzt juristische Argumente dafür und dagegen und politische auch anführen. Aber am Ende bleibt es dabei. Friedrich Merz vollzieht in dieser Frage eine 180-Grad-Wende. Und insgesamt passt das natürlich auch in diese Ablehnung nicht nur der Merkel-Politik, sondern auch der, also ist ja auch bekannt, dass die beiden eben nicht miteinander können. Es ist also eine Abkehr von 16 Jahren, die auch 16 immerhin erfolgreiche Jahre für die Union, für die CDU waren. Und jetzt gibt es Robert Habeck, der das Merkel-Erbe beansprucht und so weiter. Also die Frage ist, wie geht man mit dieser Zeit um? Und da gibt es ja auch in der CDU einige, auch manche, die jetzt nicht mehr für den Bundestag kandidieren, die eigentlich der Meinung sind, ein Teil dieses Angela-Merkel-Erbes hat Friedrich Merz liegen lassen.
Mhm. also er hat sich ja ganz klar davon jetzt auch gerade in der Migrationsdebatte sehr stark davon abgegrenzt. Herr Brössler und dann Frau Klaus,
ja, ich finde nur interessant, auch heute in dem Auftritt mit Markus Söder, dass er ja klar gemacht hat, dass er sich das Migrationsthema nicht als zentrales Wahlkampfthema wünscht. Er ist sich da seiner Sache eigentlich nicht so sicher. Vor allen Dingen, weil ja völlig offenkundig ist, dass dieses Thema, wenn es zentrales Thema bis zur Bundestagswahl bleibt, immer der AfD helfen wird, was nicht gut ist für die Union. Deshalb ist er ja auch ein bisschen unentschieden gewesen. Er war erfolgreich darin, Olaf Scholz unter Druck zu setzen, als Antreiber dazustehen. Andererseits war erkennbar, dass er nicht sicher war, ob es nicht doch besser wäre, zu einer Verständigung zu kommen. Es war ja auch die Frage, ist es gut, wenn die Ampel ihm so weit entgegenkommt, ist es dann wirklich gut, die Gespräche abzubrechen? Also das ist unentschieden. Und ich glaube, wenn er sich's aussuchen könnte, dann wäre es ihm wahrscheinlich lieber, dass das Migrationsthema ein bisschen an Temperatur verliert bis zur Bundestagswahl.
Aber er hat die Temperatur ja erstmal hoch.
Er hat die Temperatur, es hat ihm auch kurzfristig genützt. Aber ob es ihm tatsächlich dann bis zur Bundestagswahl nützt, ist die Frage. Das hängt ja auch davon ab, wie die Lage dann ist, ob es tatsächlich der Bundesregierung eventuell gelingt, die Zahlen spürbar deutlich runterzubringen. Dann wird er immer sagen, es ist auch mein Verdienst gewesen, aber ob das dann zieht, ist die Frage.
Frau Klaus, was würden Sie sagen, wofür steht oder in welche Richtung hat Friedrich Merz die Union gebracht, seit er Parteivorsitzender ist? Es gibt ein neues Grundsatzprogramm und auch wenn man jetzt das Thema Migration sitzt, ist das ein Punkt, wo man sagt, die CDU hat sich ja einfach ja doch mal stark auch weiter nach rechts orientiert und ist das ein ja, Erfolgsmodell? Kann das ein Erfolgsmodell sein?
Also er hat jedenfalls erkennbar den Kurs von Angela Merkel verlassen, die eher so eine integrierende Persönlichkeit war, hatte man jedenfalls den Eindruck. Und auch stark das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger angesprochen hat. Und ich fand den Auftritt von Merz heute mal wieder sehr kalt, muss ich sagen. Also er wirkte souverän, er wirkte sicher und er wirkte eben wie einer, der sich gut auskennt mit Wirtschaftsthemen, der für eine harte Hand in Sachen Migration steht, ohne Frage. Aber er wirkte eben auch so ein bisschen wie der überlegene Mann, der selbstsichere Millionär mit Privatflugzeug, wie er da stand und wieder so von oben herab über seine Brillengläser geguckt hat. Und Markus Söder nebendran, obwohl der eigentlich die schwierigere Rolle hatte an dem Tag, wirkte total locker und fast cool, wie er da seine Niederlage verarbeitet hat. Und Friedrich Merz hat ganz zum Schluss gelacht und, glaube ich, noch, als die Mikrofone gerade schon am Ausgehen waren, gesagt, auf gute Zusammenarbeit und Markus Söder nur ganz knapp gern. Ja. Wo ich auch dachte, ja, bitte, danke. Aber ich fand es eben, es war kein warmer Auftritt von Friedrich Merz und das ist eben genau das, das ihm fehlt bei allem wirtschaftlichen Sachverstand.
Herr Goffert, das ist ja auch genau das, was man ihm immer sagt, dass er arrogant wirkt, dass er überheblich wirkt. Das, glaube ich, hat auch das Zusammenspiel jetzt mit Scholz in der Migrationsfrage. Da hatte man ja das Gefühl, dass da sind zwei Männer, die jeweils beide unglaublich von sich überzeugt sind. Und das macht es natürlich schwer, irgendwie so, ja, nach außen gemeinsam zu agieren. Also ist das das Image, weil Sie haben ja eben gesagt, er hat gelernt. Aber wie sehr kann er ja Empathie, die ja wichtig ist, um bei den Wählern anzukommen?
In dem Alter wird man nicht mehr von Friedrich Merz zu, keine Ahnung, Robert Habeck. Also die Empathie kann er jetzt nicht einatmen in so einem 6-Wochen-Crashkurs. Das wird doch bleiben. Man muss auch aufpassen. Er muss schon natürlich ein paar Dinge lernen, aber auch Reflexkontrolle und all diese Dinge, ja. Aber er darf sich auch jetzt nicht komplett umdrehen. Also man lebt auch ein bisschen von, dass man authentisch ist, gerade als Spitzenpolitiker. Er spricht jedenfalls eine Menge Leute an, 33% für die Union, bei einem 7-Parteien-System, darf man auch nicht vergessen, oder manchmal auch 8. Also insofern sind diese Vergleiche mit diesen Säulen nach dem Motto, wenn die Regierung schlecht ist, muss die Opposition gewinnen, immer ein bisschen kompliziert. Also in der heutigen Parteienlage wäre ich da mal vorsichtig. So, dass da natürlich noch Luft nach oben ist, ist völlig unbestritten. Er ist jetzt, wie er ist. Ich glaube, er hat sehr gute Chancen auf dieser Ausgangsbasis. Jeder merkt es ja auch, er versucht, eine große Koalition am Ende in Gang zu bringen. Natürlich ohne Olaf Scholz. Insofern hat er da, glaube ich, auch gute Möglichkeiten.
Aber er hat ja auch gesagt, er wollte die AfD halbieren.
Das, na gut, ist ihm nicht gelungen.
Und wie sehr ist jetzt sein härterer Kurs, gerade auch im Thema Migration, wie sehr zahlt das dann eher auf die AfD ein, dass Menschen sagen, ja, dann kann ich ja die AfD wählen, wenn die CDU auf einmal auch solche starken Sachen fordert wie die AfD?
Das ist immer das Problem, wenn man sozusagen in einen Überbietungswettbewerb geht. So, dann sind die Schrilleren und Radikaleren und am Ende auch immer die Lauteren. Das ist so. Auf der anderen Seite, wir erinnern uns, ich meine, wir hatten jetzt wieder steil ansteigende Zahlen. Jeder, der Kinder hat, weiß zum Beispiel, es werden wieder Turnhallen belegt in den Städten. Also wir kommen wieder an so einen Punkt, wo die Aufnahmefähigkeit also auch des Landes stark begrenzt ist, sage ich mal vorsichtig. Wir hatten Solingen, wir hatten die Ergebnisse im Osten. Dass man da reagieren muss politisch, das ist doch klar. Das hat er getan, das hat ja auch die SPD getan. Herr Scholz hat ja auch alle möglichen Dinge angekündigt, die nach einer Wende in der Migrationspolitik klangen. Nur er hat die Wende nicht vollzogen. Er hat auch eine Wirtschaftsaufschwung angekündigt, den hat er auch nicht vollzogen. Und insofern auch das Thema Wirtschaft, ich würde das nicht gering schätzen. Wir sind jetzt in der Rezession über eine lange Strecke. Besserung ist nicht in Sicht. Und viele Leute machen sich schon Sorgen. Die lesen halt, wie viele große Firmen schließen oder abwandern. Dieses Thema wird meiner Meinung nach die Wahl eher noch entscheiden als das Thema Asyl.
Was denken Sie, Herr Brössler, welches Thema wird wahlentscheidend werden?
Ich glaube schon auch, dass das Thema Wirtschaft sehr wichtig werden wird. Ich würde nur sagen, das sieht heute nicht so aus. Aber es gibt schon auch Schwächen auf der Seite von Merz, die Scholz ausnutzen kann. Das eine haben wir gehört, dieses Image des kalten Vertreters der Oberklasse eigentlich. Darauf wird, auf der Klaviatur wird Scholz ganz sicher spielen. Und dann gibt es natürlich auch offene Fragen. Merz ist ein Unterstützer einer starken Unterstützung der Ukraine. Scholz wird dann versuchen klarzumachen, ja, das bin ich auch. Aber ich achte auch darauf, dass wir eine soziale Balance haben, dass die Menschen sozusagen die Zeche hier nicht zahlen in Deutschland. Er wird sich für die Lockerung der Schuldenbremse aussprechen, wird sagen, Merz wird das sozusagen aus dem Sozialetat nehmen. Also solche Konflikte werden kommen. Da wird dann die Frage sein, wer kann die für sich entscheiden? Ich würde Scholz als Wahlkämpfer nicht unterschätzen. Er war ein besserer Wahlkämpfer bei der letzten Bundestagswahl, als man erwartet hat. Und ich glaube, er wird, sollte er tatsächlich der Kandidat bleiben, auch ein besserer Wahlkämpfer sein, als es jetzt aussieht.
Er war ja auch in der letzten Bundestagsdebatte, in der Haushaltswoche, war er auf einmal ja auch ganz kämpferisch.
Genau, kämpferisch. Und was wir erleben werden, ist natürlich das Lösen von der Ampel. Das tut er ja jetzt schon, dass er sagt, okay, das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, er wird versuchen, den Eindruck zu erwecken, okay, neues Spiel, das hat nicht so funktioniert. Und ihr habt es jetzt hier mit einem sozialdemokratischen Bundeskanzler zu tun, der euch verspricht, ich werde dafür sorgen, dass die NATO, dass Deutschland in keinen Krieg reingezogen wird. Da könnt ihr euch bei einem unerfahrenen Politiker wie Friedrich Merz nicht so sicher sein. Ich werde auf die soziale Komponente achten. Da könnt ihr euch bei Friedrich Merz schon gar nicht sicher sein. Also es gibt so ein paar Punkte, wo er tatsächlich ansetzen kann. Und natürlich
auch, wenn die Partei ihn ja auch weiter stützt.
Partei ihn weiter stützt.
Ja, es gibt ja ganz stark, das war heute auch wieder zu hören, Frau Bobrowski, immer dieses Ampel-Bashing, sage ich mal. Also weil man gesagt hat, wir müssen, das Wichtigste ist, dass diese Ampel aufhört, dass der Ampelschaden beendet wird, all das. Also ist das ein Punkt, womit man eine Wahl gewinnen kann und womit man sich auch die nächsten Monate sozusagen nähren kann bis zum Wahltermin?
Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Ampel so schlecht funktioniert. Und es ist ja nicht nur so, Daniel, dass sich die SPD jetzt aus der Ampel löst, sondern die Ampelpartner lösen sich ja schon seit dem ersten Jahr alle ständig voneinander. Ja. Also ein echtes Zusammenspiel gab es ja von Anfang an nicht. Und insofern
Übergangskoalition.
Insofern ist es natürlich ein Vorteil. Andererseits muss man sagen, und das ist jetzt ein bisschen die Frage, mit welchem Blick man in die Zukunft schaut. Ich würde mir wünschen, sagen wir mal so, als Bürgerin, dass eine Partei, die eine Wahl gewinnen will, auch mit einer eigenen Programmatik nach vorne geht und nicht nur mit dem Schlechtmachen der Gegner. Also, und das ist, glaube ich,
auch das Schlechtmachen des Landes.
Da ist ja Wirtschaft, ich meine, ich gebe Herrn Goffert natürlich recht, wir haben jetzt gerade, haben wir heute gehört, Intel findet jetzt doch nicht statt und so weiter. Ja, also jetzt lauter Dinge funktionieren nicht so, wie sie sollten. Und natürlich jetzt in der Stahlindustrie.
Die Fabrik, die in Magdeburg gebaut werden sollte, wird erstmal.
Die Chipfabrik, die in Magdeburg gebaut wird, wo 3000 Arbeitsplätze entstehen sollen, das passiert jetzt erstmal nicht. Und man weiß nicht, ob es überhaupt noch passiert. Also, alles schwierig. schwierig. Die Stahlindustrie steht vor großen Problemen. Das haben wir gestern gelernt. Oder wer es noch nicht wusste. Also natürlich haben wir Probleme. Und trotzdem ist auch da gilt der alte Satz, Wirtschaft ist zu 50% Psychologie. Also wenn wir jetzt auch noch die ganze Zeit erzählen, dass wir hier wieder die rote Laterne sind und nichts funktioniert und wir das alles nicht hinkriegen, ist das sicherlich auch nicht hilfreich. Also eine etwas, sagen wir mal, die eigenen Stärken vielleicht auch betonen, etwas nach vorne gerichtete Politik, die ein bisschen auch mal Mut macht, fände ich schon gut. Und das, also, das heißt, ich bin ja keine Beraterin, ja. Aber ich glaube, dass man, oder ich würde hoffen, und das ist ja das Beispiel, was Amerika jetzt Kamala Harris sehr geschickt macht, dass man Wahlen auch mit positiven Botschaften gewinnt, beziehungsweise Wahlkämpfe so führt. Und nicht mit einem Überbietungswettbewerb, wer die größten Fehler und Probleme in diesem Land ausmacht.
Aber Kamala Harris ist Regierungspartei sozusagen. Das ist Friedrich Merz nicht. Und er kann ja nun auch jetzt nicht damit punkten, indem er die rote Laterne, die wir nun unbestritten haben, jetzt versucht, grün anzumalen, um einfach eine bessere Stimmung zu erzeugen. Wir haben einfach eine Situation, Sie haben es selber gesagt, die großen Firmen wandern ab, die Dinge funktionieren nicht. Der Eindruck, dass vieles nicht funktioniert in Deutschland, der verfestigt sich ja praktisch mit jedem Tag.
Aber es gibt ein Land wie Nordrhein-Westfalen, es gibt ein Land wie Bayern, die ja von der Union regiert sind, wo man ja sagen kann, die positionieren sich ja eigentlich schon, indem sie sagen, bei uns läuft es doch ganz gut.
Also ja, die positionieren die sich, jede Regierung macht immer alles super, das ist klar. Aber man muss ja mal, wenn man über das gesamte Land schaut, die Ergebnisse, die wir in Deutschland produzieren beim Thema Wachstum, beim Thema Wirtschaft, beim Thema Anziehung von Leuten aus dem Ausland, die wir brauchen können, Fachkräfte, alle diese Themen sind ungelöst, viele andere Sachen auch, Reformen bleiben liegen und wir diskutieren jeden zweiten Tag darüber, ob wir die Schuldenbremse nicht aufheben, weil man keine andere Möglichkeit sieht, als weiter in Verschuldung zu gehen, um all die Versprechen der Politiker zu erfüllen. Und das ist, finde ich, so als Programm und als Angebot für den Bürger ziemlich mau. Und das ist doch die Chance von Friedrich Merz, mit der Wirtschaftskompetenz, die er hat, dagegen zu halten und zu punkten. Und daraus erwächst er auch wieder eine positive Perspektive.
Die Frage ist nur, mit wem macht er das, Frau Klaus? Sie haben, Markus Söder hat ja ganz klar gesagt, auf keinen Fall mit den Grünen will man zusammen sein, nach der nächsten Bundestagswahl. Wie ernst ist das gemeint? Bei Söder gab es ja auch Zeiten, wo er Bäume umarmte und wo er irgendwie anders drauf war, sozusagen. Und jetzt sind die Grünen so der Hauptfeind. Kann er damit punkten und wird er sich damit durchsetzen, auch im Bundestagswahlkampf?
Ja, bei Markus Söder ist letztlich jede politische Position den jeweils strategischen Gegebenheiten anpassbar. Also glaube ich auch, dass diese Brandmauer zu den Grünen, die er da ja fast schon errichtet, dieses auch wirklich Dämonisieren, was da zum Teil passiert in den Bierzelten, dass das vielleicht auch mal wieder nur eine Zeiterscheinung ist und wir auch wieder eine Zeit erleben, wo Markus Söder vielleicht nicht Bäume umarmt, aber Robert Habeck womöglich die Hand gibt. Also ich glaube, diese starke Anti-Grün-Stimmung, die er da verbreitet hat, war auch der Versuch, sich von Friedrich Merz abzugrenzen. Und diesen Versuch hat er ja nun heute abgebrochen. Also er wird nicht Kanzlerkandidat der Union und er wird auch vermutlich nie Kanzler werden. Das heißt, er kann jetzt da wieder ein bisschen abrüsten und ich schätze, er wird es als Alleinstellungsmerkmal gegenüber Friedrich Merz jetzt noch ein paar Wochen vielleicht in Bundestagswahl durchhalten. Aber
was denken
besonders
Sie,
verantwortungsvoll ist es nicht, würde ich sagen.
Ja, was denken Sie, was Merz Söder versprochen hat? Wird er verzichtet?
Das sagen jetzt alle. Sie sind schon die Dritte, die mich heute fragt. Und ich habe auch telefoniert vor unserer Runde mit CSU-Mitgliedern und habe diese Frage natürlich auch gestellt. Was hat er ihnen denn versprochen? Ich glaube nicht, dass Markus Söder ernsthaft interessiert ist an einem Bundespräsidentenposten. Das hieß es ja mal, Söder könnte dann für den Verzicht Bundespräsident werden. Also,
oder Wirtschaftsminister oder Superminister erleben. Oder sowas.
Ja, aber kann sich irgendwer in dieser Runde vorstellen, dass Markus Söder unter Friedrich Merz irgendein Ministerium übernimmt?
Herr Stolper sollte es ja auch mal werden. Der ist auch wieder geflohen.
Ja, genau. Selbst wenn man es das bessere Bayern-Ministerium nennt oder Söder ist Superministerium, er würde es nicht machen.
Superman-Ministerium. Was denken Sie?
Ja, das vielleicht.
Also diese Frage, was hat er ihm versprochen? Das geht ja davon aus, dass Söder eine andere Möglichkeit gehabt hätte. Und die hat er nicht gehabt. Also ich glaube, es ist ja sowieso alles eine Fiktion gewesen, auch die vergangenen Wochen. Diese Vorstellung, Söder hätte eine reale Chance gehabt auf die Kanzlerkandidatur, die gab es nicht. Es ging also nur um den Zeitpunkt, da glaube ich persönlich, dass Henrik Wüst den ein bisschen nach vorne verschoben hat. Und das ist alles, was passiert ist. Es wäre dann spätestens am Montag nach der Landtagswahl in Brandenburg passiert. Und heute war ja auch...
Trotzdem, Söder versucht ja schon, seine Position zu stärken.
Ja, aber heute war ja auffällig, dass er ein, wie ich finde, für so einen Auftritt ungewöhnliches Wort gebraucht hat, nämlich Koalitionsausschuss. Also bei so einem Auftritt redet man ja eigentlich nicht über solche Details, aber dass er da betont hat, irgendwie, es wird ja den Koalitionsausschuss geben. Und ja, und das hat er ja öfter schon gesagt.
Ich bin der Chef in Bayern, genau, das ist der Chef in Berlin und dann gibt's noch so ein paar Ministerpräsidenten.
Er wird sich nicht unterordnen, das ist völlig klar. Ja. Er wird sich nicht unterordnen. Er wird nicht unter einem Friedrich Merz Minister sein und da in der Kabinettsdisziplin stecken, sondern er wird natürlich versuchen, von Bayern aus seine Stärke auszuspielen. Und das aber ist aber kein Preis, den er jetzt, das ist sozusagen klar gewesen.
Ja, aber ist das für diese Sache, dass er gesagt hat, er auf keinen Fall mit den Grünen soll es eine Koalition geben? Also ernst ist das zu nehmen?
Das halte ich, das nehme ich überhaupt nicht ernst. Ich glaube, es wird auch keinen Koalitionswahlkampf geben. In diesem Wahlkampf spielt jeder auf eigene Rechnung und es wäre ja eigentlich Wahnsinn, von vornherein sowas auszuschließen. Schon deshalb, weil man dann ja nach der Bundestagswahl sich Möglichkeiten verschließt und den Preis der anderen, mit dem man bereit ist zu koalieren, hochtreibt. Insofern wird das, glaube ich, so ein bisschen langsam verstummt.
Aber es ist aber auch schwierig, wenn jemand das so kategorisch sagt und dann...
Ja, aber das ist ja, wie wir... Ja. Ich meine, man hat so viel schon, der war auch schon gegen die Atomkraft.
Das ist sehr natürlich, dass dieser Zauber dem Schwarz-Grün mal nachgesagt wurde. Ja, also diese Begeisterung, dass konservativ und fortschrittlich und Ökologie und Wirtschaft und so irgendwie zusammenpassen und dass es so gut läuft, dass dieser Zauber ein bisschen verflogen ist. Obwohl Nordrhein-Westfalen das gut funktioniert, in Baden-Württemberg nicht so richtig gut funktioniert, aber immerhin ziemlich stabil besteht. Also ich meine, die sind nicht sehr harmonisch miteinander.
In Hessen ist auch 10 Jahre gut gegangen.
Ja, genau. Aber jetzt, aber Hessen war natürlich so ein Gamechanger, dass dann die CDU entschieden hat, sie macht jetzt lieber mit der SPD. Und ich finde es ganz interessant zu sehen, wie auch in Berlin so eine Wiederauferstehung der GroKo, wo ich mich erinnere, vor 4 Jahren, wenn wir hier saßen, waren alle sowas von GroKo müde und niemand wollte jemals mehr diese Langweiler-Koalition haben, die irgendwie nichts zustande bringt, außer verwalten und schrecklich, schrecklich. Und jetzt auf einmal erscheint das Ganze im völlig anderen Licht. Und man hat den Eindruck, die GroKo kann vielleicht doch was bewegen und so, wird natürlich vor allem...
dieser Eindruck wird genau dann verfliegen, wenn es die GroKo wieder gibt.
Ich bin auch überhaupt kein Anhängerin dieser These. Ich bin nur immer erstaunt, wie schnell sich so eine Stimmung dreht und wie... Und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass in vielen Fragen, auch innere Sicherheit, Migration und so weiter, die Union doch eine Präferenz hat, mit der SPD da zusammenzuarbeiten und sich mit den Grünen eben viele Probleme in Anführungszeichen einhandelt, die mit der SPD leichter zu lösen sind.
Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Also schließe ich das aus? Oder was ist die wahrscheinliche
Konstellation? Schließe ich nicht aus, aber
die wahrscheinlichere Konstellation ist natürlich die GroKo. Aber da glaube ich tatsächlich, da wird es eine Ernüchterung geben, weil wir haben ja viele Jahre dieser Konstellation, ob man es einen GroKo noch nennen will.
Das muss jetzt mal gewählt werden. Wir haben ein 7-Parteien- System mittlerweile. Also da kann man diese alten Ellen mit der GroKo, ist sowieso immer ein großer, was ist daran groß an der Koalition? Die haben wahrscheinlich noch nicht mehr 50%, wenn es so läuft, wie es jetzt in Umfragen ist.
Vielleicht muss es dann wieder ein Dreierbündnis werden.
Das ist gar nicht ausgeschlossen. Und deshalb ist es auch vielleicht ratsam, mit den Grünen zumindest sich nicht total über Kreuz zu legen, sondern den Kontakt zu halten. Und Herr Söder wird, wenn es dann um Koalitionsvereinbarungen geht, nicht mehr mit am Tisch sitzen. Und da sitzen ja auch ein paar Ministerpräsidenten und andere. Insofern halte ich auch seine Äußerungen jetzt, wenn man dann die Wirklichkeit in einem Jahr mal zugrunde legt, mal schauen, was da rauskommt. Herr Söder hat so oft seine Meinung gewechselt, wir haben es eben gehört, der wird auch diese Meinung noch wechseln, wenn es gar nicht anders geht.
Aber dass er bei Koalitionsverhandlungen nicht am Tisch, das sieht er wahrscheinlich anders.
Ja, aber er entscheidet es nicht. Er entscheidet es nicht mehr.
Ja, aber trotzdem, Frau Klaus, was denken Sie, welche Rolle wird Söder da spielen, falls die Union die Wahl gewinnen sollte? Also wie stark wird er sich da weiter einbringen?
Natürlich maximal stark. Also es lauern ja auch in seiner Partei alle auf den Moment, dass man wieder in Regierungsverantwortung kommt. Also dieses Dasein in der Opposition waren sie ja in der CDU, aber auch in der CSU in Berlin 16 Jahre lang nicht gewöhnt. Und natürlich wollen sie zurück an die Fleischtöpfe der Macht. Und natürlich wird Markus Söder versuchen, gerade weil er jetzt ja so großzügig zurückgezogen hat, möglichst viele Ministerien zu besetzen. Also Aber wie gesagt, dass er selber eins einnehmen wird, das halte ich für ausgeschlossen.
Ist es denn ausgeschlossen, dass, oder wenn es eine Koalition mit der SPD geben würde, ob wir die nun GroKo nennen oder nicht, Herr Goffert, können Sie sich vorstellen, dass Herr Scholz dann in ein Kabinett Merz geht?
Nein. Also das ist der alte Spruch, wer einmal Papst war, fängt dann nicht wieder bei der nächsten Runde als Messdiener an. Und Herr Scholz ist Bundeskanzler, wenn er abgewählt wird, ist er abgewählt, Punkt. Also da gibt es, glaube ich, keine andere Möglichkeit.
Ja. Und Herr Brössler, wie stark ist denn jetzt Scholz' Position noch gefährdet? Sie haben ja vorhin gesagt, es könnte auch eine Stärkung sein. Denken Sie jetzt mit Brandenburg, wir können da ab nächste Woche nochmal eine Diskussion in der SPD erwarten?
Ich denke, es würde gefährlich werden für Olaf Scholz, wenn in Brandenburg nun ein viel schlechteres Ergebnis für die SPD rauskommt, als man jetzt so annimmt. Das sieht ja so aus, als habe die SPD sogar noch die Chance, tatsächlich stärkste Partei zu werden. Und wenn sie knapp hinter der AfD liegt, glaube ich, dass das kein Beben in der SPD auslöst. Dietmar Woidke hat gesagt, dass er da nicht mehr Ministerpräsident sein will. Aber wenn die SPD weiterhin die Regierung führt in Brandenburg, dann würde ich sagen, ist Scholz fürs Erste sicher. Es müsste ja auch Pistorius tatsächlich bereit sein, so eine Revolte anzuführen. Das sehe ich nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Und dann haben wir aber jetzt im Moment, also wir haben am Sonntag die Brandenburg-Wahl, dann haben wir aber auch noch Koalitionsverhandlungen in Sachsen und in Thüringen. Und da geht es eben darum, ob die CDU mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht gemeinsam zusammenarbeitet. Frau Bobrowski, wie sehr kann das noch schwierig werden innerhalb der Union? Da gibt es ja schon genug Menschen, da gab es ganze Menschen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht.
Der Dennis Radtke, neuer CDA-Chef, hat ganz klar gesagt, Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem BSW, wofür es ja auch Argumente gibt. Das ist alles total schwierig für die Union und auch für Friedrich Merz, der bislang sich ja so aus der Affäre zieht und sagt, das ist alles Ländersache. Aber das wird über kurz oder lang nicht funktionieren, sondern da muss schon ein Parteichef, der ist, auf Bundesebene Farbe bekennen. Das hat er auch bei der AfD bislang immer getan und war da ziemlich klar. Auch wenn es mal so widersprüchliche oder sagen wir mal uns zweideutige Aussagen gab, die er dann aber richtig gestellt hat, da ist er eigentlich sehr klar. Und jetzt gibt es aber einen anderen Fragen, und das ist natürlich, wir haben über die Ukraine-Politik gesprochen, wenn die CDU auf Landesebene mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht koaliert, das im Grunde als Hauptwahlkampfslogan hatte, wir sind für Frieden in der, sogenannter Frieden in der Ukraine, also im Grunde ein Diktatfrieden in der Ukraine, dann ist das schwierig, dann ist das programmatisch eine große Herausforderung. Das ist ein Spagat, den diese Partei leisten muss. Ist in der Volkspartei immer leichter als in anderen Parteien und trotzdem ist es schwierig. Ja. Da wird es viele Fragen geben.
Frau Klaus, Sie wollten dazu was sagen?
Nein, alles gut. Ich mische mich nicht bei Sahra Wagenknecht ein. Also okay. Wir sprechen darüber, warum es so wenig Frauen in der Union gibt, die künftig die Macht übernehmen. Weil das ist schon auffällig, dass wir hier immer nur über Männer sprechen. Und wenn Frauen, dann Sahra Wagenknecht oder Alice Weidel. Aber die müssen wir jetzt nicht auch noch behandeln.
Okay, aber dann, wenn wir schon bei dem Thema sind, was ist denn Ihre Erklärung, dass es so wenig Frauen sind in der Union?
Ja, wir haben ja jetzt heute wieder mal gesehen, dass es sehr viele Platzhirsche gibt, die nicht daran denken, Platz zu machen. Und auch wenn wir jetzt über in 4 Jahren sprechen, dass uns da Henrik Wüst einfällt und Frauen fallen mir viele ein, die in der Union in letzter Zeit sich zurückgezogen haben, zum Beispiel Yvonne Magwas im Osten. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber es scheint natürlich auch ein immer härteres Geschäft zu werden, die Politik. Und das Bedürfnis und die Freude daran, sich da einzumischen, wird womöglich auch geringer, was schade ist. Denn die Demokratie, wenn sie funktioniert, egal in welcher Konstellation, braucht männliche Stimmen, sie braucht aber auch weibliche Stimmen. Und gerade nach so einem Tag wie heute vermisst man die.
Herr Goffert, welche Frauen könnte denn Friedrich Merz fördern in der Union?
Na gut, er hat ja den Versuch gemacht, mit Christina Stump eine zusätzliche Generalsekretärin zu installieren, die eben auch als Frau wirkt in die Partei hinein.
Nirgendwo richtig auftritt.
Die aber so richtig nicht auftritt, liegt ein bisschen an ihrer Jobdescription, dass sie halt sich eher in Kommunen kümmern soll und eben nicht so bundesweit auftaucht in Talkshows. Es ist schwierig. Also Friedrich Merz war jetzt mal immer gegen die Quote, hat aber dann festgestellt, dass eben der Anteil der Frauen, vor allem in Ämtern, auch auf Kommunalparlamenten, eben bei weitem nicht zufriedenstellend ist. Und am Ende hat er sich ja dann auch gegen seine ursprüngliche Absicht für die Quote entschieden. Und er ist wirklich jemand, der es nach Kräften fördert, bei jeder Gelegenheit. Aber es ist eben auch, wie die Kollegin gesagt hat, offenbar ist es so ein hartes Geschäft geworden oder so zeitintensiv, dass viele Frauen sagen, habe ich jetzt keine Lust zu. Also ich kann es mir auch nicht anders erklären. Ich meine, bei der SPD ist ja auch nicht viel besser. Nee. Ich meine, die Frau, die uns bei der SPD einfällt, ist Frau Esken. Ob die jetzt eine Werbung für die SPD ist, weiß ich nicht. Aber es ist ja nicht
aus der Partei heraus aufgefordert, in Talkshows aufzutreten.
Bei der FDP gibt es noch ein größeres Problem. Gibt es fast keine Frau. Ja, bei den Grünen ist es anders. Die haben natürlich eine andere Tradition als Feministin. Und als sozusagen Partei mit einem feministischen Selbstverständnis ist es natürlich eine andere Tradition. Ja, insgesamt, ich weiß es immer nicht, ob das stimmt, dass das politische Geschäft härter geworden ist. Wenn man sich die Debatten von früher anguckt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so stimmt.
Aber das, was Kommunalpolitiker so sagen, also wie sie angegriffen werden,
Das schon. Und am Ende muss man auch immer wieder sagen, ja, man kann alle Frauen, oder es ist wichtig, Frauen zu fördern, aber am Ende müssen Frauen es halt auch machen. Also, und das gilt wie überall sonst. Man muss dann, das ist eben auch ein Auftrag an die Frauen.
Und eigentlich
ich finde es auch richtig, dass Männer dieses Problem nicht für Frauen lösen, sondern dass Frauen es selber lösen.
Von daher hat sie versucht, indem sie aufgefordert hat, eben ihr für die Kommissare zwei Kandidaten zu nennen, ein Mann, eine Frau. Das ist in der Regel nicht passiert. Und sie setzt jetzt nach. Und sie hat ja auch gesagt, in meinem politischen Leben habe ich gemerkt, man kann nicht warten, sondern man muss immer es wollen und sich das erfragen und erkämpfen. Und ich glaube, das beleuchtet auch dieses Problem ein bisschen.
Okay, sind wir gespannt. Vielen Dank erstmal für die Diskussion über Friedrich Merz als Kanzlerkandidat der Union. Vielen Dank, Herr Goffert, Frau Klaus, Frau Bobrowski und Herr Brüssler. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen schauen wir auf das Hochwasser, Hochwasseralarm in Europa und fragen uns, tun wir genug für den Klimaschutz? Freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Hier geht es weiter mit Phoenix der Tag und meiner Kollegin Konstanze Abratzky. Tschüss.